Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder auslegend durch das erste Buch Mose. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Kennst du diesen Satz? Wie oft hast du diesen Satz schon gesagt? Oder in welchen Begebenheiten hast du ihn schon gesagt? Nun, mit diesem Satz, das kann ich mir nicht vorstellen, meinen wir eigentlich, aufgrund der gegenwärtigen Umstände und aufgrund von meiner Erfahrung sehe ich es als unmöglich, dass dies oder jenes passieren kann. Nun, wir müssen uns merken, nur weil ich mir etwas nicht vorstellen kann, bedeutet es nicht, dass es nicht geschehen kann. Du erinnerst dich sicherlich noch an die Corona-Zeit, ja, auch wenn es traurig ist, daran zu erinnern. Aber ich denke, dieser Satz ist da vermutlich am häufigsten gefallen. Das konnte ich mir nie vorstellen. Und dann wurden Dinge durchgesetzt und angeordnet, die jedem gesunden Menschenverstand widerstreben. Und diese Zeit hat gezeigt, das kann ich mir nicht vorstellen, ist kein legitimes Argument. Nur weil ich es mir nicht vorstellen kann, bedeutet es nicht, dass es nicht geschieht. Es können sehr viele Dinge geschehen, die ich mir nicht vorstellen kann. Und eigentlich sagt dieser Satz mehr über meine begrenzte Vorstellungskraft als über die Realität aus. Nun, wenn wir über die Werke Gottes nachdenken und über das Wesen Gottes nachdenken, dann ist dieser Satz, das kann ich mir nicht vorstellen, oft nicht weit weg entfernt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas wirklich geschehen ist. Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas wirklich passiert. Und oft fällt dieser Satz auch im Zusammenhang mit Gottes Wesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein liebender Gott so grausam ist. Nun, wenn du diese Kapitel über die Sintflut, in denen wir gerade mittendrin stecken, studierst, dann werden sie hoffentlich eine Ausgewogenheit in dein Gottesbild hineinbringen. In der letzten Predigt haben wir gesehen, dass die Schrift wortwörtlich ausgelegt werden muss. Ja, auch diese Kapitel, ja, Kapitel 6, 7, 8, 9 in 1. Mose, müssen wortwörtlich ausgelegt werden. Besonders Kapitel 7 und 8, sie sind so etwas wie ein tagebuchartiger Bericht. Ja, Mose, er beschreibt hier so viele Zahlen im 600. Jahr, am 2. Monat, am 17. Tag. Und dann lesen wir von 40 Tagen und Nächten, von 150 Tagen und so weiter. Ja, er wiederholt, er betont Zeitabschnitte und Jahreszahlen. Warum werden diese Angaben immer wieder betont und wiederholt? Nun, es ist fast so, als würde Mose sich im Klaren sein, dass die zukünftigen Generationen, die sein Buch lesen werden, irgendwie Schwierigkeiten haben, eine solch außergewöhnliche Begebenheit zu glauben. Und in der Tat, viele haben Schwierigkeiten damit. Aber die Sintflut ist eine Realität. Die Sintflut ist das bestdokumentierteste Ereignis der gesamten Weltgeschichte. Überall auf dem Globus findet man Spuren der Sintflut. Dieses Kapitel oder diese ganzen Kapitel, die sind so detailliert, weil sie tatsächlich ein Augenzeugenbericht sind. Sehr wahrscheinlich hat Noah sorgfältig Buch geführt in der Arche. Während er Tiere gefüttert hat, hatte er Zeit zu schreiben. Und alle Jahreszahlen beziehen sich auf sein Lebensalter. Nun, wir haben das gesehen, das letzte Mal, die Sintflut ist eine wahre Begebenheit. Nun, es gibt geologische Beweise, es gibt Dutzende von Fossilien, die überall auf der ganzen Welt verstreut sind, bis hoch ins Himalaya-Gebirge und davon berichten. Aber von der Sintflut wird weltweit erzählt. Nun, sogar an den entlegensten Orten, wo noch kein Missionar hingekommen ist, an den Plätzen, wo es keine Bibel gibt, gibt es Berichte, Legenden über eine weltweite Flut. Wusstest du, dass es auf der ganzen Welt über 270 Mythen und Legenden gibt über die Sintflut? Und sie sind alle sehr ähnlich. Überall verstreut. Aber die hawaiianische Version lautet folgendermaßen. Und zwar sagen sie, sie glauben, Nu'u, ist auffallend die Ähnlichkeit des Mannes, so hieß der Mann, Nu'u baute ein großes Boot, um seine Familie vor der Flut zu retten. Als das Boot sicher auf Mauna Kea landete, das ist der höchste Berg auf Hawaii, da opferte Nu'u ein Schwein und Kokosnüsse, um dem Mond zu danken. Daraufhin kam der Schöpfergott Kane auf einem Regenbogen herab, um Nu'u zu zeigen, dass er derjenige war, der die Menschen gerettet hat. Nun kommen euch gewisse Parallelen vor. Nun, wie erklärt man sich das überall auf der ganzen Welt? Es gibt ein ganzes Buch, das diese ganzen Mythen und Legenden beinhaltet. Und das ist im 19. Jahrhundert geschrieben worden. Nun, ist ganz einfach. Nachdem sich die Menschen nach der Sprachverwirrung, da kommen wir noch hin zum Turmbau zu Babel, zerstreut haben, haben sie die Erinnerung mitgenommen und weiter erzählt. Und sie haben diese Erinnerung an die Sintflut an ihre jeweiligen selbst gebastelten Religionen angepasst. Weil alles geht zurück auf diesen wahren Bericht der Sintflut. Nun, die Sintflut, sie hat ihren Weg sogar in die chinesischen Schriftzeichen hineingefunden. Nun, das chinesische Wort für Boot, das setzt sich zusammen aus drei Worten, nämlich Gefäß, acht Menschen. Nun, ist irgendwie eindeutig, oder? In einem Gefäß sind acht Menschen gerettet worden, in einem Schiff, in einem Boot. Nun, es gibt noch mehrere Wörter in der chinesischen Sprache, die das beinhalten, ja, Garten, Schlange, List, Turmbau, ja, sehr, sehr viele Worte haben all diese Begebenheiten von 1. Mose bis zum Turmbau zu Babel noch mit drin. Nun, wir haben das letzte Mal gesehen, dass die Sintflut eine weltweite Begebenheit ist. Diese gewaltige Zerstörung wurde vom Schöpfer und Richter selbst in Gang gebracht und umfasst die ganze Erde. Nun, manche Theologen, sogar evangelikale Theologen, wollen die Sintflut als eine lokale Flut ansehen. Und so ändern sie einfach den Begriff überall, wo alles vorkommt, ja, ob alle Berge, die vom Wasser bedeckt wurden, das heißt dann nicht mehr alle Berge, sondern das sind nur noch alle Hügel in einem mesopotamischen Flusstal. Und alles Leben und alles Fleisch, das ausgelöscht würde, ist dann nicht mehr alles Fleisch, auch nicht mehr alle Tiere, sondern irgendwie nur lokal. Ja, aber das ist ein Humbug. Wenn wir nicht darauf vertrauen können, dass Worte das meinen, was sie sagen, dann können wir der ganzen Schrift nicht mehr vertrauen. Nun, außerdem sagt Gott am Ende der Sintflut, da kommen wir heute noch nicht hin, aber er kündigt an, als er den Regenbogen als Zeichen des Bundes einsetzt, dass er nie wieder eine solche Sintflut über die Erde bringen wird. Nun, wenn die Sintflut nun nur lokal war, dann hat Gott sein Wort jedes Jahr gebrochen. Denn allein in diesem Jahr hatten wir 5 große Flutkatastrophen. Ja, im Juni, eine Flutkatastrophe in Nigeria, haben wahrscheinlich die wenigsten mitbekommen, da sind 200 Menschen gestorben. Im Juli die Flutkatastrophe in Texas, über 100 Menschen sind gestorben. In Pakistan, seit Beginn des Monsun im Juni, sind über 800 Menschen ums Leben gekommen. Und dann noch Fluten, Katastrophen in Argentinien, in Griechenland und überall. Nein, 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 es war eine weltweite Flut. Und Gott wird eine weltweite Flut nie mehr über die Erde bringen. Wenn wir diese Kapitel lesen, dann stellen wir fest, dass uns die Bibel sagt, was geschehen ist und warum es geschehen ist. Aber sie sagt sehr wenig darüber, wie es geschehen ist. Warum? Offensichtlich ist das Wie nicht so wichtig. Aber was interessiert uns alle am meisten? Ja, leider das Warum, leider das Was, sondern wie ist alles geschehen. Aber offensichtlich ist es Gott nicht so sehr wichtig. Nun, heute werden wir uns Kapitel 7 anschauen. Und man könnte sagen, dies sind die Tage der alten Welt, wie Petrus sie nennt. Man könnte auch sagen, es ist die Endzeit der alten Welt, der ersten Welt. Nun, heute leben wir zwar auf demselben Planeten, und dennoch hat sich die gesamte Erdoberfläche völlig geändert. Das Jahr der Sintflut, wir schreiben das Jahr 1656 nach der Schöpfung. 120 Jahre vorher hat Gott angekündigt, dass er die Sintflut bringen wird. Er warnt vor dem kommenden Gericht. Und es ist eine Prophetie, die Gott 120 Jahre vorher gibt und die sich jetzt in unserem Kapitel 7 erfüllt und bewahrheitet, nämlich die ganze Welt wird durch eine Flut vertilgt. Nun, Noah war sicherlich ein wohlhabender Mann, um ein solches Projekt zu finanzieren. Wer weiß, vielleicht hatte er eine Schatzkiste wie diese mit an Bord. Wir wissen es nicht. Allerdings konnte er nach der Sintflut mit dem ganzen Gold, das er mitgenommen hatte, nichts kaufen. Es war wertlos. Es gab niemanden, der ihm etwas verkaufen konnte. Nun, aber Noah, auch wenn er wohlhabend war, weil um ein solches Projekt zu finanzieren, braucht man ein wenig Kapital, er liebte nicht die Welt noch, was in der Welt war. Er war nicht wie Lots Frau, die an den materiellen Dingen dieser Welt festhielt. Er liebte auch nicht die Ehre bei den Menschen, das Ansehen seiner Zeitgenossen, sondern Noah, er liebte den Herrn. Und das sehen wir nachher vor allem daran, dass er alles tut, was der Herr ihm geboten hat. Nun, Noahs Großvater war Methuselah, der älteste Mensch, soweit wir es beurteilen können. Er wurde 969 Jahre alt. Er lag in dieser Zeit auf dem Sterbebett. Er hat den Bau der Arche noch mitbekommen. Und Methuselah ist in den letzten Wochen oder Monaten vor der Sintflut heimgegangen. Noahs Vater Lamech war ebenfalls gläubig. Er erwartete den Messias sehnsüchtig, und zwar denjenigen, der sie vom Fluch der Sünde befreien würde. Und Noahs Vater Lamech dachte, dass Noah womöglich dieser Retter sein könnte, und deswegen nannte er ihn Noah. Das bedeutet trösten oder Ruhe geben, und er dachte, wir kommen zur Ruhe. Aber es war noch nicht so weit. Noahs Vater ist 5 Jahre vor der Flut gestorben. Auch er hat den Bau der Arche mitbekommen. Vielleicht hat er sogar mitgearbeitet daran. Noah hat wahrscheinlich 120 Jahre an der Arche gebaut und an der ganzen Beschaffung der Vorräte. Sicherlich nicht alleine. Und nun ist die Arche fertig. Und es wird deutlich, Gott hält Wort. Er richtet den Sünder. Das ist der Titel der Predigt. Nun, der ganze Bericht über die Sintflut zeigt, dass Gott richtet und dass Gott rettet. Und heute schauen wir uns Kapitel 7 an, so ungefähr die Hälfte der Sintflut. Ja, die ganze Sintflut dauert 1 Jahr und 10 Tage, das sehen wir Kapitel 7, Vers 11. Sie beginnt im 600. Jahr Noahs, am 17. Tag des 2. Monats. Und sie geht ein ganzes Jahr und dauert bis zum 27. Tag des 2. Monats. Ja, dieses Kapitel betont die erste Seite der Medaille. Gott richtet den Sünder. Und während wir dieses Kapitel durchgehen, möchte ich, dass du 5 Wahrheiten über Gottes Gericht verstehst. 5 Wahrheiten über Gottes Gericht. Und die erste Wahrheit, sie knüpft an das vorhergehende Kapitel an. Die erste Wahrheit ist, Gottes Gericht wird durch Sünde verursacht. Nun, wir könnten uns die Frage stellen, warum bringt Gott Gericht in diesem Kapitel? Nun, er hat es angekündigt. Er hatte gewarnt. Kapitel 6, Vers 5, da sagt Gott, der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Und Gott sagt, er wird sie richten wegen der Sünde. Nun, der Einzige, der diesem Gericht entkommt, ist Noah, seine Frau, seine Söhne und ihre Ehefrauen. Ihr dürft gerne am 1. Mose Kapitel 7 aufschlagen. Auch die Fünftklässler, die heute offiziell das erste Mal in der Predigt sitzen. Ihr dürft gerne euren Goldbarren zücken und dieses Kapitel aufschlagen und mitverfolgen. Ich möchte euch ermutigen, mitzuschreiben auf dem Jungschar Wochenblatt. Ja, warum? Wenn man mitschreibt, dann versteht man mehr. Man merkt sich Dinge besser. Ihr dürft gerne mitschreiben, alles, was ihr versteht, auch alles, was ihr nicht versteht und zu Hause nachfragen. Für alle, die irgendwie verhindert sind oder ihre Bibel nicht dabei haben, ihr könnt gerne auch mitverfolgen. Aber sonst tut es gerne in eurer eigenen Bibel. Wir lesen 1. Mose Kapitel 7, zunächst nur Vers 1. Und der Herr sprach zu Noah, gehe in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich allein habe ich vor mir gerecht erfunden unter diesem Geschlecht. Nun, war Noah sündlos? Wie kann er vor Gott gerecht sein? In seiner eigenen Gerechtigkeit? Nun, hat Noah ein paar Sünden weniger begangen wie seine Nachbarn und das hat ihn gerettet und alle anderen hatten vielleicht 2 Sünden oder 5 Sünden zu viel? Hat er weniger schlimme Sünden begangen wie seine Nachbarn? Nein, am Ende des Berichtes sehen wir sogar, am Ende seines Lebens sehen wir Noah betrunken und nackt in seinem Zelt. War das sündlos? War das ein Vorbild? Nein. Aber Hebräer 11, Vers 6 bringt Licht und sagt, dass Noah Gerechtigkeit erbte, weil er an Gott glaubte. Er hatte sich die Gerechtigkeit nicht selbst verdient durch seine guten Werke, sondern er hat sie geerbt. Etwas bekommen, was man sich nicht verdienen kann. Es war nicht seine eigene Gerechtigkeit, sondern es war die Gerechtigkeit Christi, die jedem angerechnet wird, der an Christus glaubt. Und deswegen kann Gott sagen, Noah, ich habe dich als gerecht erfunden. Er steht nicht in seiner eigenen Gerechtigkeit da. Nun lass uns weiterlesen, Vers 2 und Vers 3. Nimm von allem reinen Vieh je 7 und 7 mit dir, das Männchen und sein Weibchen, und von dem unreinen Vieh aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen, aber von den Vögeln des Himmels je 7 und 7, Männchen und Weibchen, um auf dem ganzen Erdboden Nachkommen am Leben zu erhalten. Nun, wir haben hier eine Unterteilung zwischen reinen und unreinen Tieren, die gab es offensichtlich schon vor dem mosaischen Gesetz. Später in 4. Mose 11 wird nur noch mal wiederholt und ausgeführt, was reine und unreine Tiere sind. Die reinen Tiere, das waren solche, die dem Menschen dienlich waren, allen voran zum Opfern, aber dann später auch zur Nahrung, besonders den Israeliten. Hier stellt sich manchmal die Frage, waren bei diesen 7, waren es 7 Paar, die in die Arche gegangen sind, oder waren es 3 Paar und ein Extratier? Ja, es gibt unterschiedliche Sichtweisen. Henry Morris und Delitzsch, die sagen, es waren 3 Paar und ein Tier. Der hebräische Text sagt wortwörtlich 7, 7, also er wiederholt es, ja, und spricht etwas stärker dafür, dass es tatsächlich 7 Paar gewesen sind, die eingegangen sind. Und dann heißt es in Vers 4, da sagt Gott, denn es sind nur noch 7 Tage, dann will ich es regnen lassen auf der Erde, 40 Tage und 40 Nächte lang. Und ich will alles Bestehende, das ich gemacht habe, vom Erdboden vertilgen. Und Noah tat alles ganz, wie der Herr es ihm geboten hatte. Nun, das ist das Merkmal eines Gläubigen. Das sehen wir sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Gott sagt in 5. Mose immer wieder zu Israel, wenn du mich liebst, wirst du meine Gebote und Satzungen eifrig befolgen. Psalm 119, Vers 140 sagt, dein Wort ist wohlgeläutert und dein Knecht hat es lieb, wie diesen Goldbarren. Johannes 14, Vers 23 sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Nun, das war im Alten Testament so, das ist im Neuen Testament so. Der Gläubige, er liebt den Herrn und er gehorcht seinem Wort. Nun, wir können nicht ins Herz einer Person hineinsehen. Wir haben keinen Röntgenblick. Und wir können nicht sehen, ob jemand gerettet ist oder nicht, ob jemand wiedergeboren ist oder nicht. Aber Gott hat uns dennoch ein Werkzeug in die Hand gegeben, woran wir erkennen, ob ein Baum gut oder böse ist. Und zwar ist es die Frucht, an der Frucht. Das heißt, tut jemand, was der Herr von ihm erwartet, oder tut er es nicht? Nun, wann sollten wir Zweifel haben, ob jemand, der sich gläubig nennt, auch wirklich gläubig ist? Nun, sind solche Zweifel überhaupt berechtigt? Dürfen wir überhaupt den Glauben eines anderen in Frage stellen? Woran kann man merken, dass der andere Gläubige, der sagt, er werde gläubig, echt ist oder nicht? Es kann sehr lange zum Verwechseln ähnlich sein. Aber Gott hilft uns, zwischen falsch und Original und Fälschung zu unterscheiden. Es ist ungefähr so wie das Trikot von deiner Lieblingsfußballmannschaft. Nun, ob es nun Bayern ist, ob es Dortmund ist, ob es Union ist, was auch immer, ja, überall gibt es Originale und es gibt Fälschungen. Und es gibt so ein paar Prinzipien, woran man feststellt, ist das Trikot nun original, ist es echt von FIFA oder ist es einfach nur gefaked? Zum Beispiel, wo du das Trikot kaufst oder wo du deine teure Rolex kaufst oder dein Prada-T-Shirt oder deine Gucci-Tasche oder was auch immer. Bist du auf dem türkischen Bazar in Istanbul unterwegs, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es kein Originalprodukt ist, sehr groß. Viel größer. Nun, aber hin und wieder, habe ich schon festgestellt, kann man sogar bei Amazon übers Ohr gehauen werden und es passiert, dass man ein Fake-Produkt kauft und es ist gar kein Original. Nun, dann gibt es so Prinzipien wie zum Beispiel, wie teuer ist das Produkt? Wird es dir für einen Spottpreis nachgeschmissen? Ja, dann kannst du davon ausgehen, es ist kein Originalprodukt. Nun, dann kannst du am Material, an der Verarbeitung, am Etikett kannst du feststellen, ist es echt oder ist das ein Fake? Nun, genauso hat der Herr uns Prinzipien an die Hand gegeben, um zwischen echten Christen und gefälschten Christen zu unterscheiden. Und eine der Fragen ist, wo triffst du sie an? Nun, auf dem Bazar von YouTube ist es die Wahrscheinlichkeit, gefakte Christen, keine echten Christen anzutreffen, wesentlich, wesentlich höher wie in der Gemeinde. Aber auch in der Gemeinde kannst du manchmal auf unechte Christen stoßen. Aber allen voran gibt Gott uns das Merkmal, das Werkzeug des Gehorsams gegenüber Gottes Wort. Daran sollst du erkennen, ob jemand echt ist oder nicht echt ist. Es geht nicht darum, was wir denken, was in seinem Herzen ist, sondern es geht darum zu erkennen, liebt er den Herrn? Liebt er sein Wort und gehorcht er dem Wort? In Lukas 6, Vers 46 sagt Jesus, was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Das heißt, du kannst nicht sagen, dass du den Herrn liebst und nicht tun, was er sagt. Hier über Noah heißt es, Noah tat alles, wie der Herr es ihm geboten hatte. Nun, kommen wir zu den nächsten Versen. Und die zweite Wahrheit, die wir über Gottes Gericht lernen, lautet, Gottes Gericht beginnt, wenn seine Langmut endet. Petrus sagt uns, dass Gottes Langmut zuwartete. Aber die Langmut, sie hat ein Ende. Und dann beginnt das Gericht. Lasst uns die Verse 6 bis 10 lesen. Und Noah war 600 Jahre alt, als die Wasser der Sintflut auf die Erde kamen. Da ging Noah samt seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne in die Arche vor dem Wasser der Sintflut. Von dem reinen Vieh und von dem Vieh, das nicht rein war, und von den Vögeln und von allem, was auf dem Erdboden kriecht, gingen Männchen und Weibchen paarweise zu Noah in die Arche, wie Gott es dem Noah geboten hatte. Und es geschah nach den 7 Tagen, dass die Wasser der Sintflut auf die Erde kamen. Und Mose betont und wiederholt. Mose betont, Gott hält Wort. Er hat angekündigt 7 Tage und nun hält er nach 7 Tagen, tut er, was er angekündigt hat. Gott gibt eine Prophetie und Gott hält die Prophetie. Gott bringt das Gericht, das er angekündigt hatte. Und nun geht seine Langmut zu Ende. Nun ist es zu spät. Und jeder, der ab jetzt außerhalb der Arche war, kommt um. Lass uns weiterlesen, Vers 11 bis 16. Es heißt dort, im 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Und es regnete auf der Erde 40 Tage und 40 Nächte lang. An eben diesem Tag war Noah in die Arche gegangen mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen, und mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne. Sie und alle Wildtiere nach ihrer Art und alles Vieh nach seiner Art und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, nach seiner Art, auch alle Vögel nach ihrer Art, jeder gefiederte Vogel. Und sie gingen zu Noah in die Arche, je zwei und zwei, von allem Fleisch, das Lebensodem in sich hatte. Die aber hineingingen, Männchen und Weibchen, von allem Fleisch, kamen herbei, wie Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Nun, die Arche, sie hatte drei Decks. Hier ist nochmal ein Bild, wie ihr euch das vorstellen könnt. Ja, die Fünftklässler, ihr habt sogar auf eurem Jungschar-Wochenblatt ein Feld zum Malen. Ja, ihr könnt vielleicht eine Arche malen, wie sie mitten im Regen hindurchfährt. Das Volumen der Arche waren ungefähr 500 Güterwaggons. Ja, rund 125.000 Tiere von der Größe eines Schafs hatten Platz auf der Arche. Und zwar genügend Platz. Ja, es gab einige größere Tiere wie ein Schaf, aber sehr, sehr viele kleinere Tiere wie Schafe. Und Noah sollte nicht jede Rasse mitnehmen, sondern er sollte von jeder Art mitnehmen. Noah, er musste die Tiere nicht mühevoll suchen und einsammeln, sondern Gott sorgte, dass sie zur Arche kamen. Nun, erstaunlicherweise hat auch das Noahs Nachbarn nicht nachdenklich gestimmt. Nun, stellt euch vor, da kommt so circa 12-mal der gesamte Tierpark von Berlin zur Arche. Nun, das würde auffallen, so viele Tiere. Nun, der Tierpark hat wahrscheinlich 10.000 ungefähr, wahrscheinlich 12-mal alle Tiere von dort. Und die Nachbarn, sie wundern sich gar nicht. Nun, wahrscheinlich haben sie gedacht, jetzt drehen die Tiere auch noch durch. Wer ist denn heute noch normal? Aber sie haben sich selbst nicht hinterfragt. Sie wollen mit Gott nichts zu tun haben. Und dann heißt es in Vers 16, und der Herr schloss hinter ihm zu. Es war versiegelt. Nun, Futter war drin, Tiere waren drin, ihr ganzes Gepäck war drin. Klamotten, Bücher, Werkzeuge, vielleicht ein bisschen Gold, wissen wir nicht. Und nun gehen Noah und alle seine ganze Familie auch hinein. Nun, hatte Noah die Tür hinter sich offen gelassen? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hat Gott die Tür verschlossen, zugemacht und versiegelt. Nun, da kam keiner mehr weder hinaus noch hinein. Und es gab einmal mehr für Noah und seine Familie die Gewissheit, ja, sie sind im Willen Gottes. Sie sind unter der Fürsorge Gottes. Sie sind unter der Bewahrung Gottes. Und dann ging's los. Wie genau die Sintflut verursacht wurde, das hat zu viel Spekulation geführt. Nun, wir wünschten uns gerne, es steht da geschrieben. Alle möglichen Katastrophenszenarien wurden schon vorgeschlagen. Ja, manche sagten, es war ein plötzlicher Neigungswinkel der Erdachse. Andere schlugen vor, es war ein Bombardement der Erde durch Asteroiden oder Meteoriten. Andere sagen, es war ein plötzliches Verrutschen der Erdkruste. Jemand schlug sogar vor, es war eine nukleare Explosion von außerirdischen Raumfahrern. Manche sagten, es war Gravitation und elektromagnetische Kräfte, die durch eine beinahe Kollision mit der Erde von einem wandernden Planeten oder Kometen entstanden sind. Nun, das sind alles fantastische Theorien, von der keine einzige beweisbar ist. Aber die Schrift nennt uns zwei Quellen, woher diese gewaltigen Wassermassen alle gekommen sind, die die Erde unter sich begraben haben. Vers 11. Die Quellen der Tiefe brechen auf und die Fenster des Himmels öffnen sich. Nun, offensichtlich ist der Regen so gewaltig, dass der Schreiber Mose eine Metapher gebraucht. Als würde man Fenster oben am Himmel aufmachen und das ganze Wasser fällt herunter. Das war die Vorstellung. Nun, ungefähr so wie im Thermalbad. Vielleicht warst du schon mal dort. Du ziehst an einer Schnur und ein ganzer Eimer kaltes Wasser fällt auf deinen Kopf herab. Nun, wie stark hat es geregnet? Gewaltig. Wir können uns nicht vorstellen, wie stark. Nun, die stärksten Regenfälle in Deutschland innerhalb, man misst es immer innerhalb von 24 Stunden in der Regel, die liegen bei 35 Zentimeter. Das wurde 2002 an der Wetterstation Zinnwald gemessen. Also 35 Zentimeter sind 350 Liter pro Kubik. Ja, ungefähr so viel in 24 Stunden. Das war schon ein Rekord in Deutschland. Einen anderen Rekord gab es innerhalb von 8 Minuten. 1920 fielen in Füssen im Allgäu in 8 Minuten 126 Liter pro Quadratmeter, also 12,6 Zentimeter. Ja, ungefähr so viel in 8 Minuten. Nun, das ist schon recht viel. Aber die extremsten Niederschläge finden wir in Indien. In Cherrapunji, das gilt als der nasseste Ort der Welt. Nun, dieser Ort hält den Rekord für den höchsten jemals gemessenen jährlichen Niederschlag. Und die Ursache dafür ist die Monsunzeit. Im Juli 1960 bis Juli 1961 hat man in einem Jahr den Niederschlag gemessen und es waren in einem Jahr 26.470 Liter pro Quadratmeter. Das heißt 26 Kubik pro Meter. Also eine Wassersäule von 26 Meter, wahrscheinlich größer wie das Gebäude, innerhalb von einem ganzen Jahr. Ah, unfassbar. Nun, der höchste 1-Minuten-Niederschlag, der war 1970 auf Guadalupe mit 38 Zentimeter. Also ungefähr so viel in einer Minute. Nun, das sind schon sintflutartige Regenfälle. Ja, können uns vielleicht vorstellen, ungefähr so, wahrscheinlich noch schlimmer war es bei Noah. Aber auch wenn der sintflutartige Regen so gewaltig ist, war die Hauptquelle für diese gewaltigen Wassermassen nicht der Regen, sondern die Quellen der Tiefe. Nun, der Regen, der dauert nur 40 Tage an. Aber die Quellen der Tiefe öffnen sich und sie sind 150 Tage offen. Und so lange steigt das Wasser, schwillt das Wasser an über die Erde. Vers 11, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf. Wörtlich heißt es, sie spalteten sich, sie rissen auf. Nun, sehr wahrscheinlich ist die Erdkruste aufgerissen und hat gewaltige unterirdische Wasservorkommen freigelegt. Nun, selbst heute bei einem Vulkanausbruch sind in all dem, was da rauskommt, sind 50-80% Wasserdampf enthalten. Immer noch, selbst heute. Ja, und all dies geschah an einem Tag. Wir können uns nicht vorstellen, was hier vor sich geht. Es ist ein Szenario, das grauenhaft, schrecklich, entsetzlich gewesen sein muss. Nun stell dir vor, du bist da und da sind Explosionen, da sind Eruptionen, da sind Vulkanausbrüche, Tornados, Hurricanes. Sie zerreißen den ganzen Planeten. Erdbeben, nicht nur an Land, sondern im Meer. Sie reißen die Erdkruste auf. Und es führt zu fürchterlichen Tsunamis. Ich denke, wir können uns nicht vorstellen, wie grauenhaft diese Tage gewesen sein müssen. In Bayern hat die Familie Berger ein Museum eröffnet und so lautet auch der Name von dem Museum. Es lautet Berger-Museum. Und in diesem Museum haben sie Versteinerungen ausgestellt, die sie seit 50 Jahren überwiegend aus ihrem eigenen Steinbruch in Bayern sammeln. 1970 zählten sie ungefähr 450 verschiedene Tiere, Ammoniten, Krebse, Fische, Saurier, Insekten, Pflanzen. Nun, heute sind laut der Webseite des Museums sind über 800 verschiedene Fossilienarten in den Steinbrüchen der Bergers gefunden worden. Nun, ein Highlight für den nächsten Familienurlaub. Man kann tatsächlich im Steinbruch der Bergers, ich glaube für 8 €, mit Hammer und Meißel ausgraben. Das nächste Mal, wenn ihr in Bayern seid mit euren Kindern, packt sie ein. Es lohnt sich. Vielleicht findet ihr richtig gute Exponate. Aber das besondere Exponat ist folgendes. Und zwar ist es ein Carturus. Es ist ein Raubfisch, der von gewaltigen Schlammmassen überrascht wird, während er seine Beute verschlingt. Nun, wohlgemerkt, dieser Fisch, der ist nicht so gestorben und dann über 1000 Jahre versteinert worden. Nein, nein, nein. Offensichtlich wurde dieser Fisch von den Schlammmassen überrascht. Die waren so schnell, so gewaltig, dass er nicht einmal geschafft hat, seine Mahlzeit zu verschlingen. Unfassbar. Er wurde mit dem Fisch im Maul verschüttet und unter den gewaltigen Druck versteinert. Und ist es nicht unfassbar? Wir können das sehen. Das sind Spuren der Sintflut. Ein Fisch, der beim Verzehr versteinert wurde, weil die Wassermassen so überraschend gekommen sind. Wir können uns nicht vorstellen, wie grauenhaft, fürchterlich diese Tage gewesen sein müssen. Nun, Gottes Gericht beginnt, wenn seine Langmut endet. Und nun sehen wir in den nächsten Versen, dass Gottes Gericht unausweichlich ist. Lasst uns die Verse 17 bis 20 lesen. Gottes Gericht ist unausweichlich. Und die Sintflut war 40 Tage auf der Erde und die Wasser schwollen an und hoben die Arche hoch, so dass sie über der Erde schwebte. Und die Wasser wurden so gewaltig und nahmen so sehr zu auf der Erde, dass die Arche auf den Wassern dahinfuhr. Ja, die Wasser nahmen so sehr überhand auf der Erde, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. Die Wasser stiegen noch 15 Ellen höher, nachdem die Berge schon bedeckt waren. Kein Mensch, der außerhalb der Arche war, konnte entkommen. Die Wasser stiegen 15 Ellen, das sind ungefähr 7,5 Meter, über den Berg. Das überlebt niemand. Nun, vielleicht denkst du, das kann ich mir nicht vorstellen. So viel Wasser gibt es doch nicht. Oh, erinnerst du dich? Das kann ich mir nicht vorstellen, ist kein Argument. Nein, die Wassermassen, die sind heute immer noch da. Wo? In den großen und tiefen Ozeanen. Im Marianengraben des Pazifik zum Beispiel. Ist der tiefste Graben, sofern man weiß. Er ist 11.000 Meter tief. Würde man heute die Erde einebnen mit so einer Planierraupe, das heißt alle Berge runterfahren und alle Täler erhöhen, das heißt komplett, dann ist so viel Wasser da, dass die Erde um 2,7 Kilometer mit Wasser bedeckt ist. Nun, wir können davon ausgehen, dass die Berge vor der Sintflut wesentlich niedriger waren wie nach der Sintflut. Sehen wir uns in der nächsten Predigt im 8. Kapitel an. Aber es war genug Wasser da. Das Gericht ist unausweichlich. Und nun sehen wir uns an, Gottes Gericht ist schrecklich. Lasst uns die letzten Verse lesen, 21 bis 24. Da heißt es, da ging alles Fleisch zugrunde, das sich regte auf der Erde. Vögel, Vieh und wilde Tiere. Und alles, was wimmelte auf der Erde, samt allen Menschen. Und es starb alles, was Lebensodem hatte auf dem trockenen Land. Er vertilgte alles Bestehende auf dem Erdboden, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und zu den Vögeln des Himmels. Alles wurde von der Erde vertilgt. Nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Und die Wasser blieben hoch über der Erde 150 Tage lang. Nun, ich denke, wir können uns nicht vorstellen, wie grauenhaft diese Tage gewesen sind. Nun, ein Erdbeben der Stärke 9 auf der Richterskala entspricht der Energie von 500 Millionen Tonnen TNT. Nun, stell dir vor, das geht in die Luft. Das ist also unfassbar. Das ist der gesamte jährliche Energiebedarf, den Großbritannien, die ganze Insel, braucht. Nun, aber die Erde hat nicht nur lokal gebebt, sie hat überall gebebt. Und nicht nur Stärke 9, sondern vermutlich um ein Vielfaches gewaltiger. Es ist gut möglich, dass hier die Kontinentalplatten beginnen, auseinander zu driften. Und diese ganze gewaltige Energie, Vulkanausbrüche, Erdbeben, Tsunamis. Nun, all das wurde nicht plötzlich freigegeben. Ich meine, sonst wäre unser Planet verpulvert. Da ist so viel Energie, es wäre alles in die Luft geflogen. Nein, Gott zerstört, aber er hält alles so unter Kontrolle, dass die Erde nicht um die Ohren fliegt. Nun, das war wirklich Weltuntergangsstimmung. Sintflutartiger Regen von oben, das Aufbrechen der Erdkruste von unten, keine Sonne zu sehen, schwarze Regenwolken. Vermutlich war jede Menge Vulkanstaub in der Luft und hat alles noch dunkler gemacht. Die Welt ist wortwörtlich im Wasser untergegangen. Alles Leben wurde ausgelöscht. Die Weltbevölkerung, sie lag vermutlich zwischen einigen 100 Millionen bis Milliarden. Alle Menschen gingen zugrunde. Alle Tierpracht, alles ist gestorben. Jeder kuschelige Bär auf dem Planeten, jeder prächtige Schneeleopard. Egal wie schnell das Tier war, der schnellste Gepard, die schnellen Zebras. Egal wie schwer ein Tier war, der Elefant oder Nashorn. Egal wie süß ein Tier war, ob es ein Bambi war oder ein Welpe war. Alles ging zugrunde. Warum? Warum? Das ist Sünde. Und Gott richtet Sünde. Ich denke, wir haben oft eine viel zu harmlose Sicht über Sünde. Wir verstehen nicht, wie grausam sie ist. Wir verstehen nicht, wie schlimm sie ist. Wir sind uns nicht bewusst, wie sehr Gott Sünde hasst und wie sehr Gott Sünde richtet. Alles Leben auf der Erde stirbt. Nun, die meisten Tiere waren langsam und sind wahrscheinlich in den ersten Fluten umgekommen. Deswegen sind auch so viele Fossilien mit Kleinstlebewesen da. Aber der Mensch, die Krönung der Schöpfung, das cleverste Lebewesen, würde am längsten überleben. Nun, die Menschen, sie haben Strategien entworfen. Sie haben überlegt, was können wir tun? Sie mussten höher steigen, auf Bäume klettern, auf Berge steigen. Vermutlich haben sie sich an umhertreibenden Baumstämmen festgehalten. Sicherlich gab es schon Boote damals. Vermutlich haben nur die Stärksten und die Elitären sie besteigen dürfen. Aber auch diese Boote waren nicht hochseetauglich. Diese Boote konnten diese gewaltigen Stürme und 30 Meter hohe Wellen nicht überleben. Jeder hat versucht, irgendwie zu überleben. Und nun, vielleicht begannen sie sich an Noah zu erinnern. Nun, sicherlich seine Nachbarn, vor allem die, die an der Arche mitgebaut haben. Wie gerne wären sie jetzt in der Arche? Wie gerne wären sie jetzt an dem Ort, über den sie sich früher lustig gemacht haben? Was tun all diese Menschen? Sie rennen zur Arche, vielleicht schwimmen sie zur Arche, in der Hoffnung, in diesem großen, gewaltigen Schiff ist noch ein Platz für sie und ihre Familien. Und als sie ankommen, ist die Tür verschlossen und sie kommen nicht hinein. Es war zu spät. Vielleicht rufen sie, Noah, Noah, hier ist dein Nachbar. Es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe, dass ich mich lustig gemacht habe. Du hattest recht, ich glaube jetzt. Vielleicht haben sie den Wasserstand zugerufen. Noah, das Wasser geht uns bis zu den Knien. Es geht uns bis an die Hüften, bis zum Hals. Vielleicht hat eine Mutter gerufen, Noah, nimm doch wenigstens unser Baby mit. Hilf uns, wir ertrinken alle.
Das ist Gottes Gericht. Es ist unausweichlich und es ist vernichtend für jeden, der nicht in der Arche ist. Und all diese Schreie verstummen nach und nach. Vielleicht waren sie auch wegen dem ganzen Krachen der Erdbeben gar nicht mehr zu hören. Und irgendwann setzt Stille ein. Noah war allein mit seiner Familie, mit den Tieren. Es war einmal eine Welt gefüllt mit Menschen, die Gott hassten, mit Menschen, die Gott nicht in ihrem Leben haben wollten, mit Menschen, die nicht an Gott glauben wollten. Und nun kam die Abrechnung. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 38 und 39, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und sie merkten nichts, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte. Lukas 17 heißt es, sie alle vernichtete. Die Abrechnung wird immer kommen. Und Gottes Gericht ist vernichtend. Gott richtet den Sünder. Jesus erschlägt eine Parallele zwischen den Tagen Noahs und den Tagen seiner Wiederkunft. Und diese fünf Wahrheiten über Gottes Gericht, sie treffen nicht nur auf die Zeit Noahs zu, sondern sie treffen auch auf dich zu. Dein Gericht wird durch deine persönliche Sünde verursacht. Nun hör gut zu, jede böse Tat, jedes böse Wort, sogar jeder böse Gedanke verursacht dein persönliches Gericht. Dein Gericht beginnt, wenn die Langmut Gottes endet. Nun sei froh, Gott ist dir gegenüber langmütig. Du sitzt heute noch hier. Du lebst. Und du kannst sogar die Predigt zuhören. Du kannst sogar zuhören dieselbe Predigt, die Noah seinen Nachbarn gepredigt hat. Der Tag des Gerichts kommt und du kannst diesem Tag nicht entkommen. Du kannst ihn nicht wegdiskutieren und du wirst ihn garantiert nicht überleben, sondern du musst in die Arche. Das heißt, du musst in Christus sein. Du musst deine Sünde bekennen, dich von der Sünde abwenden und Christus als deinen Retter und Herrn annehmen. Und solange du heute hier bist, ist Gott langmütig dir gegenüber. Aber seine Langmut nimmt ein Ende. Und das Gericht, auch dein Gericht, ist unausweichlich. Hebräer 9, Vers 27 heißt es, so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Wenn dein Herz aufhört zu schlagen, dann ist deine Zeit abgelaufen. Dann wirst du vor Gott stehen. Dann wirst du dem weißen Thron Gottes nicht entkommen. Was jeden Sünder dann erwartet, ist nicht eine Wasserflut, sondern es ist die Flut des unauslöschlichen Feuers der Hölle. Und dieses Gericht ist schrecklich. Dein Gericht ist schrecklich. Hebräer 10, 31 sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Nun kommen wir zur letzten Wahrheit und ich denke, es ist vermutlich die härteste Nuss für uns alle, die wir hier sitzen. Die letzte Wahrheit ist, Gottes Gericht harmoniert mit seiner Liebe. Nun, dies knüpft etwas an das nächste Kapitel an, nämlich Gott richtet und Gott rettet. Das werden wir das nächste Mal in der nächsten Predigt uns anschauen. Und in beiden Fällen ist Gott gerecht, sowohl wenn er richtet, als auch wenn er gerecht ist. In beiden Fällen sind seine Eigenschaften in völliger Harmonie. Nun, erst diese Woche las ich Folgendes, was jemand schrieb. Auch als Gläubiger sollte man so fair sein und zugeben, dass der Gott des Alten Testaments ein harter, strafender, richtender, zuweilen auch rachsüchtiger Gott ist. Mit der Angstmache ist es also nicht weit hergeholt. Vielleicht hast du schon ähnliche Worte gehört. Vielleicht hast du sie selbst auch schon gedacht. Vielleicht hast du schon mal gedacht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein liebender Gott so grausam richtet. Und wir haben gesehen, ich kann mir nicht vorstellen, ist kein legitimes Argument. Nun, kann man bei den Eigenschaften Gottes die Balance aus den Augen verlieren? Oh ja, das kann man. Kann man von diesem Kapitel ein verzerrtes Gottesbild bekommen? Ja, das kann man. Aber wir müssen das Kapitel in die richtige Perspektive setzen. Diesem Kapitel gehen 1656 Jahre Langmut Gottes bevor. Und dann kommen nochmal 120 Jahre Langmut. Und dann beweist Gott noch einmal 7 Tage Langmut. Und dann kommt das Gericht. Nun, jeden Tag stehst du und ich in der Gefahr, falsch über Gott zu denken. Wie? Nun, erstens, du kannst Gott dir vorstellen als einen harten, lieblosen, richtenden, rachsüchtigen Gott. Und das frustriert. Wenn man es jemandem recht machen will, verliert man den Mut. Das lähmt. Es macht sogar zornig. Und schlussendlich beginnt man, sich irgendwie doch selbst zu rechtfertigen. Schlussendlich wirst du versuchen, wenn du immer denkst, Gott ist rachsüchtig und hart und lieblos, du kannst es ihm nie recht machen, dann wirst du versuchen, dich irgendwann selbst zu rechtfertigen. Nämlich du versuchst es dann durch Askese oder du versuchst es durch Gesetzlichkeit oder du versuchst es durch Selbstkasteiung. Irgendwie, dass du selbst ein Empfinden bekommst, ich bin doch gar nicht so schlecht. Ich mache es Gott ja irgendwie recht. Irgendwie willst du es Gott ja recht machen. Aber hör zu, die Antwort ist, du kannst es Gott nicht recht machen. Aber weißt du was? Christus hat es Gott recht gemacht. Gott sagt über ihn, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Du kannst es ihm nicht recht machen. Aber Christus hat es ihm recht gemacht. Und das ist, was wir gerade im Kolosserbrief immer und immer wieder hören. Deswegen lieben wir Christus. Deswegen haben wir vorhin Abendmahl gefeiert. Deswegen dienen wir Christus. Deswegen ehren wir Christus. Weil Christus hat es Gott recht gemacht. Du und ich nicht. Deswegen beten wir ihn an. Nun, du stehst in der Gefahr, Gott immer nur als hart anzusehen. Aber gleichzeitig stehst du in der Gefahr, dir Gott als den liebenden Gott vorzustellen, der keiner Fliege etwas zuleide tun kann. Ist vorbei. Du stehst in der Gefahr, dir Gott nur als liebenden Gott vorzustellen, der keiner Fliege etwas zuleide tun kann. Nämlich, wenn Gott dich liebt, dann wird er dich so akzeptieren, wie du bist und alle Augen zudrücken. Wenn Gott dich liebt, dann wird er von dir nicht erwarten, dass du dich änderst. Wenn Gott dich liebt, dann wird er dich nicht richten. Wenn Gott dich liebt, dann wird er dich nicht mit Sünde konfrontieren und wird Sünde in deinem Leben auch nicht ansprechen. Aber weißt du, diese Kapitel hier in 1. Mose, die überzeugen uns vom Gegenteil. Nein, Gott kann jeder Fliege etwas antun. Er hat sogar nicht nur alle Fliegen ausgelöscht, sondern alles, was Flügel hat und alles, was Beine hat, alles, was lebt. Du kannst auch denken, dass irgendwie so Gottes Eigenschaften miteinander kämpfen und miteinander hadern, dass sie irgendwie im Streit miteinander liegen. Nämlich, dass Gott auf der einen Seite gütig und barmherzig sein will, aber irgendwie ist er auch Richter und irgendwie liegen die immer im Clinch. Nun, das ist ungefähr so, wie Dane Ortlund in seinem Buch Gütig und Stark es beschreibt. Nun, das ist ein Buch, das die evangelikale Welt im Sturm erobert hat. Das ist ein Bestseller verkauft. Es hat viele gute Aussagen, auch scharfsinnige Beobachtungen und nützliche Worte der Ermutigung für müde und schwer belastete Seelen. Aber dennoch verzerrt es die Eigenschaften Gottes ein wenig. Er sagt zum Beispiel, in diesem Buch schreibt Dane Ortlund, Gott ist mit sich selbst im Konflikt, wenn er Trübsal in unser Leben sendet. Nun, nein, Gott ist nie im Konflikt. Und dann sagt er, er schreibt, Barmherzigkeit ist für Gott natürlich, Strafe dagegen ist eher unnatürlich. Nein, Gott ist nicht innerlich zerrissen. Seine Eigenschaften, die liegen nicht im Streit. Und vielmehr sagt Psalm 85, Vers 11, Gnade und Wahrheit sind einander begegnet, Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. So sind die Eigenschaften Gottes zueinander. Sie liegen nicht im Streit. Sie harmonieren vollkommener Weise. Nun, wir dürfen die Eigenschaften Gottes nicht gegeneinander ausspielen. Seine Gerechtigkeit und Heiligkeit und sein Zorn übertrumpfen nicht die Liebe, die Gnade und die Barmherzigkeit und andersrum auch nicht. Im Wesen Gottes ist ein perfektes Gleichgewicht. Wenn er richtet, dann ist er nicht weniger liebend. Und wenn er vergibt, dann ist er nicht weniger heilig und gerecht. Und hör gut zu, an dem Tag, als Gott hier die Fenster des Himmels aufmacht und die Brunnen der Tiefe aufreißt, war Gott genauso liebend wie am Tag zuvor. Und Gott war an diesem Tag genauso liebend wie an dem Tag, als Johannes 3, Vers 16 verkündigt wurde. Nämlich so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Aber der Knackpunkt ist die, da glauben, so wie Noah. Gott ist an diesem Morgen der Sintflut nicht aufgewacht und hat beschlossen, no, heute richte ich mal die Welt. Und 6 Monate später ist er wach geworden und beschließt, no, heute bin ich gnädig und barmherzig. Nein, Gottes Gericht harmoniert mit seiner Liebe. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weißt du was? Ich schließe mich dem an. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil wir Sünder sind. Und in uns können wir uns das nicht vorstellen. Aber es ist wahr. Und diese Kapitel der Sintflut beweisen es. Gott richtet den Sünder und Gott rettet den Gerechten. Nicht den, der in sich gerecht ist, sondern der, der Gerechtigkeit geerbt hat von Christus. Nun, denkst du über alle Eigenschaften Gottes nach? Wenn du die Bibel liest, deine tägliche Bibel lese, dann stell dir die Frage, was lerne ich über Gottes Wesen? Wie kann ich Gott bewundern, seine Eigenschaften? Lobst du ihn für seine Eigenschaften? Dankst du ihm für all seine Eigenschaften? Dann prüf dich hin und wieder, ob du dir Gott einseitig vorstellst. Puzzelst du dir dein Gottesbild so zurecht, wie es dir passt? Nun, die gute Nachricht ist, wenn du in Christus bist, dann bist du vor dem Gericht Gottes genauso sicher wie Noah in der Arche, hinter dem Gott zugeschlossen hat. Du bist versiegelt mit dem Geist Gottes. Deine Arche, die dich vor dem Gericht, vor dem ewigen Gericht schützt, ist Christus. Nun, Gott züchtigt seine Kinder, aber er richtet sie nicht, weil Christus das Gericht getragen hat. Gott hält Wort. Er richtet den Sünder. Nun, bist du überzeugt, kannst du zustimmen, dass Gott Wort hält? Er hat 120 Jahre vorher gesagt, er wird die Welt richten und er hält die Prophetie ein. Sie hat sich erfüllt. Nun, warum solltest du zweifeln, ob diese Kapitel 6, 7, 8, 9, ob sie wahr wären? Nein, weil alles, was Gott sagt, ist Wahrheit. Es sei denn, dein Herz ist so ungläubig wie das Herz von Noahs Nachbarn. Wenn du in Christus bist, bist du vor Gottes Gericht sicher. Und deswegen wollen wir gleich im nächsten Lied singen, vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Er hat dir viel Gutes getan. Und dann singen wir, bedenke, in Jesus vergibt er dir gern. du darfst ihm, so wie du bist, nahen. Und dann der Refrain geht, barmherzig, geduldig und gnädig ist er. Wissen wir, warum wir das singen können? Weil in seinem Wesen eine vollkommene Harmonie all seiner Eigenschaften ist. Amen. Lass uns aufstehen und wir wollen gemeinsam beten. Herr, wir danken dir für den Bericht der Sintflut, auch von diesem düsteren Kapitel 7, wo du die Welt so grausam richtest, wie wir uns das im schlimmsten Szenario nicht vorstellen können. Aber Herr, du hältst Wort. Das, was du ankündigst, was du prophezeist, das, was du sagst, das tust du auch. Möge diese Gewissheit fester und fester werden in unserem Herzen. Herr, dein Gericht, es wird durch Sünde verursacht. Und es beginnt, wenn deine Langmut endet. Herr, dein Gericht ist unausweichlich und schrecklich. Und doch sehen wir, dass du gleichzeitig voller Liebe und Geduld bist. Und wir verstehen es nicht. Aber Herr, all dein Wesen harmoniert zusammen. Sowohl dein Gericht wie auch deine Gnade. Wir wollen dich anbeten und dich preisen. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.